Sie hören eine Wiederholung vom 30. April 2016.
Ich bin nicht wirklich oft in Shopping-Malls. Ich finde das gerade alles recht stressig. Ich werde auch schnell wütend, wenn ich, weiß ich nicht, sehr günstige T-Shirts sehe, wie Leute unbeschwert darauf zuwandern und sich die Massen mitnehmen. Dann kriegt man halt so ein kleines Zucken im Auge, sage ich mal.
Bei jedem Supermarkt, Bäckerei, egal wo Lebensmittel verarbeitet werden, fallen auch Reste an. Und dann ist das wie Tischlein deck dich, die sind eigentlich jeden Tag wieder neu gefüllt. Und teilweise habe ich auch über 1000 Euro an Warenwert aus einer Tonne geholt.
Lebensmittel werden containert oder vor dem Wegwerfen gerettet. Die Kleidung stammt aus dem Umsonstladen und in den Urlaub geht es als Couchsurfer. Es gibt in Deutschland Menschen, die kommen jahrelang komplett ohne Geld aus. Nicht, weil sie müssten, sondern weil sie zeigen wollen, dass sich gut von dem leben lässt, was andere übrig haben. Weniger ist genug. Bewusst leben ohne Geld. Zu diesem Wochenendjournal begrüßt sie Sarah Zerback.
Es gibt Kaufhäuser und Wahlen und im Wellenbad gibt's Wellen. Es gibt Arbeitslosenzahlen und im Stellenbad gibt's Stellen. Es gibt Normen und Tarife und die Charts und die Show. Und Zölle und Patente und Geld gibt's sowieso, denn die Welt ist was Gemachtes. Und du kriegst deine tägliche Kopie. Die Welt ist was Gemachtes. Bis da und dahin aus Notwendigkeit und der Rest ist der Rest ist Utopie.
Mitten in Berlin, nur wenige Meter neben teuren Eigentumswohnungen, etwas versteckt hinter einer verfallenen Eisfabrik, da liegt das Tipiland. Dessen Einwohner nennen sich selbst Großstadt-Indianer. Menschen aus allen Schichten, mit und ohne Job, leben hier in einer Art Freiluftkommune zusammen, die fast komplett ohne Geld auskommt. Ihr Häuptling ist der 50-jährige Ostfriese Flieger. Den ehemaligen Seemann, lange weißblonde Mähne, schwarze Lederjacke, kennen hier alle nur unter seinem Spitznamen. Er hat Tipiland gegründet.
So, hier ist der Eingang.
So, jetzt sind wir im Tipiland.
Ja.
Was ist denn das Tipiland?
Tipiland ist ein Zeltdorf in Berlin-Mitte, direkt an der Spree, ja.
Das hört man. Hier fährt gerade ein Kahn an uns vorbei. Und das Gelände hier, was wir jetzt hier sehen, das sind so, ich würde mal schätzen, 100 Meter oder wie lang ist das hier?
30 Meter breit und das geht 120 Meter vielleicht.
Und das ist öffentliches Gelände hier?
Das hier ist öffentliches Gelände. Das Tipiland hat sich aber auch hier erstreckt, hinter diesem Totem. Dort war auch noch unser Platz, also das haben sie letztes Jahr im März geräumt. Das hier war von der Treuhand und die haben das veranlasst, dass geräumt wird.
Und der Zaun gebaut wurde hier?
Ja, weil die hatten die wohl Angst vor uns oder was, keine Ahnung.
Haben Sie da Grund zu?
Nein, wir waren ganz friedlich. Wir sind auch friedlich.
Im Moment habt ihr 16 Mitbewohner?
Ja.
Und was für Leute wohnen hier so? Wer lebt hier mit euch im Tipiland?
Oh, so viele, kunterbunt, multikulturell, ne? Also aus allen Ländern, ne? Also,
alt, jung, von wann bis wann?
Alter ist von 25 bis 55.
Wonach entscheidet ihr denn? Also was ist so ein Kriterium, wo ihr euch vorstellen könnt, der kann hier länger bleiben oder die?
Man muss erst mal sich beweisen, ne? Mit anpacken. Auch da sein, wenn mal was ist in der Gemeinschaft, wenn da mal Probleme sind. Schon mal ein halbes Jahr hier leben als Gast, Dauergast. Dann kann er sich bewerben und dann wird entschieden in der Gruppe. Rein demokratisch mit Hand hoch. Tauben haben wir auch hinter dir. Den ganzen Schlag hast du schon mal reingeguckt.
Wollen wir mal?
Ja.
Auch 18 weiße Tauben leben hier. Hüseyin, dessen Vater die Tiere in der Türkei züchtet, sitzt neben dem Verschlag und passt auf, dass die Katzen ihnen nicht zu nahe kommen. Die streunen um die selbstgebauten Tipis aus gebrauchten Zeltplanen und Sperrholz, klettern auf die einzige Holzhütte des Geländes, die als Gemeinschaftsküche dient. Daneben ein rustikales Plumpsklo, ein Holzverschlag. Auf dem Donnerbalken ist Platz für zwei.
Das ist unsere Toilette. Wir müssen aber sauber machen wieder. Hier gehen viele drauf, ne? Spaziergänger und dat, die sind nicht alle so sauber.
Was ist mit einer Dusche?
Dusche, wir machen Katzenwäsche dann.
Ihr habt kein fließend Wasser, ne?
Nee, das haben wir noch nicht. Die Zelte sind recycelt. Die Sachen haben wir uns auch nicht gekauft oder so. Die haben wir uns besorgt, durch Freunde von Baustellen gefragt. Das Materielle wollen wir nicht so. Hier zahlt auch kein Gast dafür, dass er hier sein kann. Wir nehmen kein Geld. um Gottes Willen, nee.
Du sagst gerade, alles umsonst, also hier zahlt keiner Miete.
Nee, weil wir wollen frei sein, wir wollen so leben, wir wollen autark bleiben.
Ja. Ist das also auch ein bewusstes Zeichen gegen Konsum, was ihr hier lebt?
Wir sind nicht gegen Konsum, wir leben nur nicht mit dem Konsum. Und wir wollen nicht uns bereichern. Hier ist unsere Mannschaftsküche. Ziemlich geräumig, ne?
Und hier kocht ihr auch zusammen?
Ja. Und ein Fenster mit Blick auf die Spree, ne?
Und ihr habt auch schon ein paar Elektrogeräte, sind einfach da. Also Strom habt ihr schon, ne?
Ja, ja, hier nur in der Küche. Da machen wir ein Feuer an, wenn es ein bisschen kühler wird.
Ah, hier habt ihr so eine Feuerstelle. Können wir vielleicht mal einmal hinlaufen?
Das ist auch überdacht, in Tipi-Form.
Hier wird angebaut. Ihr baut euer eigenes Essen an.
Ja.
Was so?
Wir haben ein paar Gärtner, die kamen es drauf. Ich nicht so, das macht Hüssein vor allen Dingen. Und hier, das sind Salate, da gibt es Bohnen, alles Mögliche, ne? Wird hier gepflanzt. Mhm. Kartoffeln, Tomaten sehe ich, Erdbeeren sehe ich. Ne? Das ganze Programm. Und wir fischen auch dann. Er hat den Angelschein, dann können wir das machen.
Hier in der Spree direkt?
Ja, dann haben wir auch noch lecker Essen.
Was zieht man da so raus?
Aale.
So, und jetzt darf ich mal ins Tipi des großen Häuptlings gucken.
An der Spitze ist das Tipi rund 3 Meter hoch. Reinkrabbeln muss Flieger trotzdem und setzt sich dann auf eine der vielen Matratzen, die er rund um die Feuerstelle ausgelegt hat. Eine Plastikplane auf dem Boden schützt vor Feuchtigkeit. Strubbelige Felle von Schafen und Kühen sorgen für warme Füße.
Das ist ja erstaunlich
groß. Das ist ja richtig abgefahren geil, ne? Also mit dem offenen Feuer ist das geil, dann schläft man gut.
Ja, man kann hier wirklich auch im tiefsten Berliner Winter übernachten.
Ich habe sogar einen Kohleofen in der Ecke. Den verdecke ich natürlich im Sommer, damit die Touristen das nicht sehen.
Wie viele Personen können denn hier schlafen in so einem Tipi?
Naja, so, wenn man sich im Bett teilt oder alleine ein Bett hat.
Wie machst du es denn?
3 Leute allein im Bett. Geteilt sind 6.
Aber du wohnst hier auch nicht jeden Tag und nicht das ganze Jahr über. Wie oft bist du im Tipiland?
So oft ich kann, ne? Ich brauche das hier, ne? Das ist ein Lebensinhalt von mir.
Und dass du so eine Distanz zum Geld hast und sagst, da möchte ich nicht, dass das so viel Raum irgendwie in meinem Leben einnimmt. Wann hast du das gemerkt?
Wir haben eine andere Art von Reichtum. Wir sind auch reich, wir wollen aber nicht diesen materiellen Reichtum. Wir wollen Zeit. Und das ist auch teuer. Zeit kostet Geld. Und wir nehmen uns Zeit. Und das ist unser Luxus.
I don't mind if you go. I don't mind if you take it slow. I don't mind if you say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly, I don't mind at all. I don't mind if you come or go, I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow, cause I don't care at all.
Raphael setzt sich in den Stuhlkreis, der in dem schmucklosen Raum der Uni Bochum aufgebaut wurde. Er will geduzt werden, wie in der Szene üblich. Der gebürtige Berliner hat gerade einen Vortrag gehalten über Konsumverzicht, sein Lebensthema. Jetzt beantwortet er Fragen. Über 5 Jahre hat der 32-Jährige gelebt, ohne einen Cent zu verdienen und ohne einen Cent auszugeben. Nicht aus Not, nicht weil er sparen wollte, sondern um ein Zeichen zu setzen gegen den Überfluss. 2014 hat der überzeugte Veganer mit dem markanten Ziegenbärtchen ein Buch geschrieben, das er auch kostenlos im Internet anbietet und in dem der Familienvater die Geschichte seines radikalen Geldstreiks erzählt.
Also eigentlich war das erstmal nur wirklich ein Gedanke, als ich auf einer Raststätte saß mit einem ganz lieben Freund beim Trampen und wir haben uns gedacht, wie schön wäre das, wenn man einfach sich so in den Fluss des Lebens bewegt und gar kein Ziel hat und einfach mit den Menschen mitgeht, die halt sagen, hey, komm doch damit und schläft man da. Ein paar Monate später bin ich dann auf eine Reise gegangen, ohne Geld, von Holland nach Mexiko trampen. Und aus diesem Experiment ist dann der Geldstreik entstanden. Also nach 15 Monaten war mir dann eigentlich klar, ich möchte das auch weiter in Zukunft erstmal so leben und versuchen auch zu zeigen, wie viel Überfluss existiert eigentlich in unserer Gesellschaft, wie können wir darauf zurückgreifen und wie können wir vor allem unseren eigenen ökologischen Fußabdruck reduzieren, anstatt zu warten, dass die Politik irgendwelche Veränderungen vornimmt, sondern ganz nach Gandhi selbst den Wandel zu leben, den wir auf der Erde sehen möchten.
Und dann seid ihr gemeinsam wieder nach Deutschland gekommen und irgendwie war alles anders. Wie ging es dann weiter, so im Alltag?
Ja, erstmal natürlich Konten auflösen. Geld hatte ich eh nicht mehr oder hatte ich nie, hat mich auch nicht so doll interessiert in den Jahren davor. Und dann ging es natürlich hauptsächlich darum, erstmal einen Wohnraum zu finden. Und wir haben zwar 11 Millionen leerstehende Wohnungen, ganze Häuser in Europa, aber die meisten Leute, die diese Immobilien besitzen, sind oft nicht so teilungsfreudig. Da haben wir aber Glück gehabt. Wir hatten dann eine Wohnung gefunden, die eben leer stand, eine Souterrain-Wohnung. Und da durften wir dann einziehen und die haben uns auch Gas, Wasser, Strom bezahlt, weil sie das cool fanden, toll, wollten sie unterstützen. Dann war natürlich die zweite große Frage Lebensmittel. Das war auch mein großes Ziel, eben mit dem Geldstreik auf die Verschwendung von Lebensmitteln hinzuweisen, weil wir alle damit irgendwo zu tun haben. Jedes Mal, wenn ich einen Supermarkt einkaufe, wir haben ja mit unserem Geld eigentlich so wie einen Stimmzettel. Und wenn ich ein Produkt kaufe oder mich eben für einen Supermarkt entscheide oder so, dann unterstütze ich den. Und dessen sollte man sich bewusst sein. Das heißt, wenn der Supermarkt etwas wegschmeißt, dann unterstütze ich damit eben nicht nur, wie er seine Angestellten behandelt, sondern wie er, der Supermarkt, auch mit Lebensmitteln umgeht. Und dem das zu zeigen, guck mal hier, die Tonnen, was da alles drin ist.
Die Mülltonnen von Bio-Supermärkten hat Raphael monatelang nach Lebensmitteln durchstöbert und sich und seine kleine Familie von dem ernährt, was dort weggeworfen wurde. Dabei ist ihm die Idee gekommen, eine legale Alternative zum sogenannten Containern zu entwickeln. Die Supermärkte also zu fragen, ob sie ihm die Ausschussware überlassen, bevor sie sie wegschmeißen. 2012 hat er die Internetplattform Foodsharing gegründet, die eben darauf basiert. Das Projekt wurde schnell bekannt, auch durch die viele Aufmerksamkeit, die er für seinen Geldstreik bekommen hat.
Die einen sind da ganz gut bei Kleidern, die holen sich das bei ihren Nachbarn, Bekannten ab, für die Kinder anstatt neue zu kaufen. Andere machen das mit Büchern, andere machen das vielleicht mit Elektrodingen und andere mit Lebensmitteln. Und wir haben halt versucht, alles gleichzeitig zu machen auf unterschiedlichsten Ebenen. Und zum Beispiel haben wir auch die Stoffwindeln am Anfang noch gerettet. Und jetzt aber mit unserem zweiten Kind haben wir dann gleich versucht, windelfrei anzuwenden. Also Babys können eben auch schon, wenn man sie abhält, können auch schon selber ihr Geschäft verrichten. Brauchen natürlich unsere Hilfe, weil sie sonst nicht sitzen können. Ansonsten vielleicht auch ein bisschen diese Idee, dass weniger ist mehr. Das ändert sich zum Glück immer mehr auch, dass wir uns nicht nur über Statussymbole identifizieren oder unsere Persönlichkeit entwickeln, sondern dass wir eben sehr schauen, was ist auch in uns drin.
War das manchmal schwierig zu sagen, wir machen da eben nicht mit?
Nee, also das ist auch noch ein ganz entscheidender Punkt. Es gibt ja sehr viele Menschen in Deutschland und der Welt, die haben kein Geld oder die haben sogar Schulden, aber die wollen Geld haben. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Das heißt, es ist wie wenn ich mich vegan ernähre, nicht weil ich muss, weil es nur Reis oder so gibt, sondern weil ich möchte. Das heißt, auch dein Glücksempfinden ist ein ganz anderes, wie du zu der Situation, in der du gerade bist, stehst und ob das aus einer inneren Motivation heraus entsprungen ist oder durch eine Not heraus. Deswegen, glaube ich, kann man das jetzt gar nicht vergleichen mit Leuten, die vielleicht gerne mehr konsumieren würden, aber einfach gar nicht mehr Kohle haben dafür. Und wir haben uns aber ganz aus einer Freiheit raus entschlossen, eben diesen Weg zu gehen und sind mit dem auch glücklich. Und jetzt sind wir es immer noch, obwohl wir es nicht mehr so radikal machen.
Du hast dich irgendwann entschieden, diesen ganz radikalen Konsumstreik quasi zu beenden und Geld wieder in deinem Leben zu akzeptieren. Warum und in welcher Form spielt es jetzt in deinem Leben eine Rolle?
Also erstmal das Problem des Wohnens. Wir mussten dreimal umziehen in dieser Zeit des Geldstreiks. Klar war das dann mit der Familie nochmal was anderes. Und ja, dann war es so, dass ich einfach gespürt habe, das ist auch eine Belastung geworden für unsere Familie. Und das wollte ich eigentlich nie. Deswegen habe ich mich dann entschlossen, so nach 5,5 Jahren Geldstreik möchte ich mich weiter möglichst geldfrei verhalten. Also sprich, ich mache auch weiterhin 99% meiner Tätigkeit ist das Gleiche. Nur, dass ich halt jetzt ab und zu mal was einkaufe, beziehungsweise jetzt halt Gelder annehme. Ich habe mir ein Buch geschrieben, ehrenamtlich. Ich habe Vorträge ehrenamtlich gemacht und Foodsharing, alles ehrenamtlich. Und jetzt zum Beispiel bei Vorträgen, wenn sie mir angeboten werden, die Gelder, dann nehme ich sie auch an. Aber ansonsten hat sich in unserem Leben nicht viel verändert, nur dass man halt jetzt die Miete bezahlen selber.
Gab es jemals irgendwas, irgendeinen Konsumgegenstand, den du vermisst hättest?
Ja, also da gab es schon mal Sachen. Weiß nicht, ich brauchte zum Beispiel mal ein Akkukabel für einen Laptop, was quasi mein Hauptarbeitsinstrument ist. Und ja, da musste ich halt ein bisschen drauf warten, bis das dann kam. Aber das kam dann auch. Das war eigentlich auch das Schöne an dieser geldfreien Zeit, dass man ein bisschen mehr nicht nur Slow Food, sondern Slow Living insgesamt hatte. Dass man da nicht so in dieser Spirale, es muss immer alles schneller, schneller gehen, sondern dass es halt auch in Ordnung ist, wenn etwas länger dauert und dass man dann dadurch jetzt nicht nervös wird oder so, sondern wie beim Trampen. Kann sein, dass man in 2 Minuten mitgenommen wird und wenn es 2 Stunden sind, dann ist es auch gut. Und ich glaube, da können wir im Kopf, mental haben wir viel mehr Möglichkeiten, uns auch anzupassen an die Zeit und dass Zeit relativ ist und dass wir das mit unseren Gedanken doch stark beeinflussen.
Was hast du denn so für Erfahrungen gemacht? Also vielleicht auch gerade, wenn du fremden Menschen begegnet bist und gesagt hast, ich lebe, wie ich lebe, ich verzichte da weitgehend auf Geld. Wie waren die Reaktionen?
Unterschiedlich. Also erstmal grundlegend sehr interessiert oft, wenn sie sich getraut haben, dann auf Fragen zu stellen. Aber man hat es gesehen, dass bei vielen Leuten da ganz viel im Kopf passiert ist. Und die viel entscheidende Frage haben auch viele Leute gestellt, warum? Und mein Geldschreck war jetzt ja nicht einfach so aus Jux und Tollerei, mach ich das mal ohne. Oder wie Leute auch teilweise kritisch dann online meistens irgendwie geäußert haben, ja, Schmarotzertum oder so. Sondern ich hatte und habe immer noch ein ganz großes Anliegen, dass wir als Menschen es auch schaffen, uns zusammenzufinden und hier in Frieden leben. Und zwar nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern dass wir es schaffen, auf der Welt in Frieden zu leben, wo keine Menschen und für mich auch keine Tiere leiden und können uns von dem Geld immer freier machen. Und gemeinsam wirklich schauen, was haben wir alles für Fähigkeiten, Talente, Dinge, die wir einbringen können, um gemeinsam diesen Traum von der Welt in Frieden zu realisieren. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below. Only sky. Imagine all the people living for today.
Gemüse und Obst ist fertig, jetzt können wir die anderen Sachen machen.
Marina, Sarah und Gerard schleppen kistenweise Obst, Gemüse und Backwaren aus einem Bio-Supermarkt im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Jeden Tag holt hier eine andere Gruppe freiwilliger Lebensmittel ab, um sie vor der Mülltonne zu retten.
Ja, also wir haben hier zum Beispiel Brötchen abgepackte zum Aufbacken, die sind total in Ordnung. Oder auch fertige Sandwiches, die kann man natürlich auch essen, so verbrauchen bis gestern, aber ja.
Sandwich kannst du mir noch geben, ja. Ich gerade allein her.
Zweimal die Woche engagiert sich die 25-jährige Marina bei Foodsharing. Die zierliche Psychologiestudentin bindet sich die blonden Haare zum Zopf und krempelt die Ärmel hoch. Seit 3 Jahren ist sie bei der Initiative dabei, weil sie es nicht hinnehmen möchte, dass weltweit rund 1/3 aller produzierten Lebensmittel im Müll landet, erzählt sie.
Man fährt in Urlaub und stellt am Abend davor fest, huch, ich habe noch 2 Tüten Milch, die sind schon offen, aber noch genießbar, ich möchte nicht, dass sie verfallen. Dann gibt es über foodsharing.de die Möglichkeit, einen Essenskorb einzustellen. Das funktioniert dann wie Kleinanzeigen für Lebensmittel und man beschreibt, was man hat und Personen können sich dann melden und die Lebensmittel abholen. Das ist sozusagen im privaten Kreis, aber natürlich findet Lebensmittelverschwendung auch in größerem Maße, vor allem in der Industrie statt, beziehungsweise ja im Lebensmittelhandel. Und dort tun wir uns zu Teams zusammen und holen Lebensmittel da ab, wo sie eben in den Betrieben anfallen, bei Betrieben, die mit uns kooperieren wollen.
Und das sind ja teilweise auch ganz schöne Mengen. Wie werden die dann verteilt? Wo bringt ihr das Essen hin?
Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Also Foodsharing schreibt grundsätzlich nicht vor, wie, wohin die Lebensmittel sollen. Wichtig ist nur, dass sie gegessen werden. Das heißt, wenn man Lebensmittel abgeholt hat, kann man sie durchaus komplett selbst verbrauchen. Man kann sie an Nachbarn und Freunde weitergeben. Man kann sie über die Plattform teilen. Man kann sie an soziale Organisationen bringen, an Geflüchteteneinrichtungen, an Kitas, die möglicherweise was damit zubereiten wollen oder man macht einen Brunch, wie wir heute, und kocht zusammen mit seinen Nachbarn. Also da sind die Möglichkeiten wirklich total vielfältig.
Und gilt das für alle Lebensmittel oder gibt es da irgendwie bestimmte Einschränkungen?
Wir holen alles ab.
Aber nicht alles darf ohne weiteres weitergegeben werden. Also Lebensmittel, die von Keimen betroffen sind und ja leicht verderblich sind, wie beispielsweise rohes Fleisch oder Produkte aus roher Milch oder Eiern, rohen Eiern, dürfen nicht über unsere Verteiler weitergegeben werden und auch nicht über Essenskörbe. Das heißt, wir tragen schon auch alle die Verantwortung für uns selber und für die Leute, an die wir die Lebensmittel weitergeben.
Verteiler können ja auch Kühlschränke sein, die zum Beispiel in Berlin einfach auf offener Straße stehen und da werden dann Lebensmittel reingepackt und die kann dann jeder sich rausnehmen, ne? Oder wie läuft das?
Genau, das ist sozusagen ein Übergabeort für Lebensmittel. Bestenfalls ist er 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche verfügbar für alle möglichen Menschen. Wir tun uns auch da zu Teams zusammen und übernehmen die Reinigung, sorgen dafür, dass die Verteiler hygienisch bleiben, dass wir bestimmte Sauberkeitsbedingungen einhalten und dass so ein Übergabeort für alle offen steht.
Und wo stehen die dann? Stehen die dann irgendwie von Wetterungsbedingungen geschützt? Oder also wo kommt der Strom her? Und wie viele gibt es da so in Berlin?
Ja, also bestenfalls stehen sie da, wo sie witterungsgeschützt sind, aber offen zugänglich. Zum Beispiel haben wir einige Stellen in Berlin, wo wir mit Hausgemeinschaften kooperieren, die uns dann netterweise den Strom schenken, dafür natürlich auch den Kühlschrank mitnutzen, sich teilweise auch an der Reinigung und Pflege beteiligen, wo wir sehr für dankbar sind. Und so entsteht auch eine tolle Zusammenarbeit zwischen Foodsharing und eben solchen Projekten.
Wichtig ist auch die Zusammenarbeit mit den Behörden. Das klappt in den meisten Städten gut. Insgesamt 300 Kühlschränke werden bundesweit als Verteilstellen genutzt. Aber ausgerechnet in Berlin gibt es aktuell Probleme. Die Lebensmittelaufsicht prüft, ob hier ebenso strikte Hygienevorschriften gelten müssen wie in Restaurants und Cafés. Auflagen, die für die Ehrenamtlichen nicht zu erfüllen wären. Sauberkeit und Hygiene ist hier auf Vertrauensbasis organisiert. Jeder, der mitmachen möchte, wird mit dem Putzplan für die Verteilstellen und den selbst auferlegten Hygieneregeln vertraut gemacht. Marina ist heute dafür zuständig, Neuling Sarah zu erklären, wo sie die Kühlschränke findet, zum Beispiel im Hinterhof des Kiezladens.
Genau, wir können ja mal reingucken, was da ist. Okay, recht leer. Ein Salatkopf ist da. Genau, aber das variiert total. Also es kann mal völlig voll sein und mal ist nichts drin und dann eine Stunde später wieder ganz voll.
Wahrscheinlich wurde der Kühlschrank ja gerade für einen Brunch geplündert.
Genau, das kann gut sein.
Und tatsächlich, in der kleinen Küche der alternativen Begegnungsstätte ist all das Essen gelandet, das am Morgen vor der Mülltonne gerettet wurde. Junge Frauen mit Dreadlocks und Wollpullovern schneiden überreifen Kohl in Streifen und braune Stellen aus Äpfeln. Gut ein Dutzend Freiwilliger hilft dabei, den Brunch vorzubereiten, zu dem am Nachmittag jeder eingeladen ist, der den Weg in den Kiez findet. Die junge Mutter Sarah ist eine von mittlerweile rund 9000 aktiven Lebensmittelrettern in Deutschland und begeistert von so viel Engagement.
Meine Motivation, Lebensmittel zu retten, entspringt auch einer persönlichen Erfahrung. Ich habe vor einiger Zeit mal in einer großen Hotelkette in Berlin gejobbt und habe einfach miterlebt, wie viele wertvolle Lebensmittel einfach entsorgt werden. Das hat mich sehr betroffen gemacht und ich finde, Foodsharing bietet einfach eine gute Möglichkeit, handlungsfähig zu bleiben und sich aktiv einzubringen.
Nur ganz kurz. Ich würde euch nur ganz herzlich begrüßen hier im Kiezladen zu dem ersten Brunch, was die Foodsaver, wir alle, die hier stehen, organisieren und machen. Ja, für alle. Und
Gérard, 54 Jahre alt, Künstler. Er hat den Nachmittag mitorganisiert. So sollen sich die Freiwilligen, die sich sonst nur von der Online-Plattform kennen, auch im richtigen Leben begegnen und austauschen. Mitessen darf jeder, Menschen, denen es wichtig ist, ein Zeichen gegen die Verschwendung zu setzen, ebenso wie Menschen, die sich viele Lebensmittel sonst schlicht nicht leisten könnten.
Da treffen wir oft Menschen, die eben auch statt zu Containern lieber unsere Kühlschränke in Anspruch nehmen und froh sind, wenn sie da ihr Brot bekommen können und auch Gemüse und Obst. Und zwar in einer Qualität, was sie sich überhaupt nicht leisten können. Hier am Prenzlauer Berg gibt es extrem viele Bio-Supermärkte, bei denen wir eben auch zum großen Teil die Lebensmittel retten. Und uns wird manchmal von den Behörden vorgeworfen, eine Art Zwei-Klassen-Lebensmittelversorgung zu installieren durch die Kühlschränke, weil die ja so schmuddelig wären, sage ich jetzt mal in Anführungsstriche. Dabei ist es genau umgekehrt, weil viele Menschen sonst wieder darauf angewiesen werden, Containern zu gehen und wir wirklich diese hochwertigen Lebensmittel, die noch völlig in Ordnung sind, eben weitergeben an Menschen, die es gebrauchen können.
Aber da gibt es noch viele Missverständnisse. Also dieses Containern, also Lebensmittel direkt aus der Mülltonne retten von großen Ketten, von Supermärkten etc., das ist nicht euer Ansatz. Ihr habt einen anderen Ansatz.
Genau, das ist eben gerade so, dass wir offizielle Kooperationen eingehen mit den Betrieben. Die werden angesprochen. Wenn es eine Kette ist, dann haben wir auch ein Kettenteam von Foodsharing organisiert, die mit den Zentralen in Verbindung gehen und dann auch klären, ob die das gut finden, ob die mit uns zusammenarbeiten wollen. Wir sprechen sonst eher inhabergeführte Geschäfte an, aber wir kooperieren auch schon mit großen Ketten. Wir dürfen immer nennen die Bio Company, die ist von Anfang an dabei und darüber sind wir auch sehr froh. Da merken wir dann auch, dass sie zum Beispiel in ihrer Geschäftspolitik auch dazugelernt haben. Also es werden Lebensmittel verkauft, auch noch die zum halben Preis, die eben schon nicht mehr ganz frisch aussehen. Das ist alles in unserem Sinne. Alles, was dazu beiträgt, dass die Lebensmittel, die noch in Ordnung sind, nicht in der Mülltonne landen.
Warum glaubst du, mag der ein oder andere Supermarkt da nicht genannt werden in dem Zusammenhang? Ist ja eigentlich erstmal eine gute Sache.
Ich glaube trotzdem, dass es immer noch so ein Bewusstsein gibt, dass es so ein bisschen so eine Schmuddelecke ist. Es sind ja Lebensmittel, die sonst in der Mülltonne landen würden. Und ich erinnere mich noch zu gut, als ich persönlich angefangen habe mit dem Foodsharing und selber losgegangen bin zu Betrieben und gebeten habe um die Lebensmittel. Man kommt sich vor als Bittsteller. Wir sind das alle nicht gewohnt, Dinge geschenkt zu bekommen. Und es geht hier aber wirklich um Lebensmittel, die sonst in der Mülltonne landen würden. Und wir haben ja offiziell auch einen Haftungsausschluss, den alle Foodsaver online unterschreiben, wenn sie sich anmelden. Das kriegen ja die Geschäfte auch vorgelegt, die mit uns kooperieren. Das heißt, die sind aus der Haftung. Und trotzdem gibt es noch diese Ängste eben, dass es geht ja um Lebensmittelabfälle. Und das wollen einfach viele nicht in der Öffentlichkeit damit in Verbindung gebracht werden. Andersrum, es gibt auch Kooperationen, wo die Betriebe sehr bewusst vorne an ihre Eingangstür einen Sticker von Foodsharing machen, um ihren Kunden zu zeigen, wir sind dabei, wir verschwenden keine Lebensmittel, wir geben die weiter an Foodsharing und die damit sogar ihre Werbung machen bei ihren Kunden.
Wirklich oft in Shopping Malls. Ich finde das gerade alles recht stressig. Ich werde auch schnell wütend, wenn ich sehr günstige T-Shirts sehe, weil man natürlich, wenn man sich so lange damit beschäftigt hat, sehr dafür sensibilisiert ist, was alles dahinter steckt. Wie viel ökologische Verwüstung, wie viel persönliches Leid, was halt irgendwie sozial in den Arbeitsbedingungen im Hintergrund passiert. Und wenn man dann halt sieht, wie Leute unbeschwert darauf zuwandern und sich die Massen mitnehmen und jedes halbe Jahr einen neuen großen Flachbildfernseher raustragen, dann kriegt man halt so ein kleines Zucken im Auge, sage ich mal. Wenn ich jetzt mal an mir runter gucke, der Pullover ist von meiner Mutter, den hat die aussortiert. Das ist ein umgenähtes Hemd von meinem Mitbewohner. Die Hose ist von einer Kleidertauschparty und die Jacke habe ich einer Freundin aus dem Kreuz geleiert. Ja. Die Schuhe müssen auf jeden Fall auch noch mal repariert werden, die haben hier so ein großes Loch.
Christiane hat ihren eigenen Konsum seit Jahren konsequent reduziert. Um auch andere zu motivieren, hat die 33-Jährige zusammen mit ihrem Kollegen Ben die Berliner Agentur Good Matters gegründet. Sie organisieren Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen, die im sozialen oder ökologischen Bereich arbeiten. Gemeinsam haben sie 2013 das Gesellschaftsspiel Ein Jahr ohne Zeug ins Leben gerufen. Christiane erklärt die Spielregeln so.
Ein Jahr ohne Zeug spielt man ganz, ganz einfach. Man nimmt sich irgendwann mal vor, ein Jahr lang kein Zeug zu kaufen. Das heißt keine Gebrauchsgüter, also hauptsächlich keine Möbel, keine Elektronik, keine Klamotten. Und schaut, wie weit man damit kommt, was man dabei lernt. Man hat innerhalb dieses Jahres ohne Zeug zwei Joker, die man einsetzen kann. Das heißt, man könnte zwei Gebrauchsgegenstände kaufen. Das ist auf der einen Seite dazu da, dass man halt denkt, okay, für den Notfall bin ich abgesichert und muss jetzt nicht mein selbst geschaffenes Dogma durchbrechen. Und auf der anderen Seite macht man sich natürlich auch Gedanken darüber, was ist mir wichtig. Ich zum Beispiel hebe immer einen Joker auf für, sollte mein Laptop mal kaputt gehen und ich brauche da entweder großes Ersatzteil oder halt tatsächlich einen neuen Laptop, dann würde ich dafür halt einen Joker einsetzen, weil das halt meine Arbeitsgrundlage ist, das brauche ich im täglichen Leben. Ansonsten wollen wir halt diese Menschen, die sich dazu entschließen, das Jahr lang dann über die Facebook-Seite mit Informationen begleiten. Das heißt halt Informationen über derzeitige Entwicklung, was Ökologie angeht, was die Arbeitswelt angeht, was die Wirtschaft im Großen und Ganzen mit dem Wachstumsdogma, das dahinter steht, was solche Sachen angeht und halt darüber informieren, damit die ja halt gerade diesen Schritt zurücktreten können und dann halt ein bisschen darüber lernen.
Und wer macht damit?
Ich glaube schon, dass das vorsensibilisierte Menschen sind, die sich generell für Ökologie interessieren. Ich glaube auch, viele Menschen sind auf einen gewissen Minimalismus-Trend gekommen in dieser Konsumwelt. Es gibt so viel, was mir angeboten wird, was mir immer aufgedrückt wird. Ich will jetzt halt einfach mal ein bisschen Ruhe haben und Glück für mich anders definieren. Vielleicht auch die Arbeitszeit, die man einsetzen muss, um halt zu konsumieren, vielleicht auch anders gestalten. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Ich glaube aber, dass sie trotzdem schon ja ein wenig Vorinteresse haben.
Behaltet ihr Kontakt zu denen, die das Jahr über mitmachen? Wisst ihr, wer sich daran hält, wer vielleicht irgendwann sagt, boah, nee, das kann ich nicht durchhalten? Kriegt ihr da so ein Feedback?
Ja, wir kontrollieren es nicht ganz streng, weil also wir sind jetzt nicht die Konsumpolizei. Aber ja, natürlich kriegt man Rückmeldungen von Menschen, die auch schon vor 3 Jahren angefangen haben, die es vielleicht jetzt nicht mehr ganz so streng sehen, aber halt immer noch gerne die Informationen lesen und dann sagen, aha, das war aber interessant für mich, jetzt würde ich mein Verhalten irgendwie nochmal so und so überdenken. Aber kontrollieren können wir natürlich nichts.
Rund einige 100 Teilnehmer haben bei dem Selbstversuch bisher aktiv mitgespielt, schätzt die Juristin. Fast 3000 Interessierte haben die Seite auf Facebook geliked. Die Frage, wie eine Gesellschaft ohne permanenten Wachstum funktionieren könnte, wird dort zwar nicht beantwortet. Aber es ist ein Denkanstoß für eine Lebensweise, die, so beobachtet Christiane, immer gesellschaftsfähiger wird.
Also ich glaube tatsächlich, insgesamt in der Gesellschaft interessieren sich mehr Leute dafür. Auf der einen Seite ist man, glaube ich, einfach so diesen Überkonsum der 90er ein bisschen satt. Sage ich jetzt vielleicht auch nur, weil ich aus dem Osten bin und ich das da sehr stark mitgekriegt habe, wie sich halt alle irgendwie auf Güter gestürzt haben und dass alles plötzlich Statussymbole wurden. Und ich habe schon das Gefühl, dass man das irgendwie so ein bisschen satt hat, plus diese ganzen Skandale, die halt irgendwie rausgekommen sind in der Bekleidungsindustrie, in der Mobilfunkindustrie und so weiter, dass das halt immer weiter öffentlich gemacht wird, wo halt, finde ich, auch die Medien jetzt wesentlich mehr dahinter sind, als dass es irgendwie vorher der Fall gewesen wäre. So, kleines prominentes Beispiel, ich habe mal gelesen, dass Barack Obama den gleichen Anzug hat in 2 Farben und das war's. Weil er halt sich nicht tagtäglich entscheiden will, was er jetzt anzieht, sondern halt einfach nur seinen Kopf frei haben will für tatsächlich wichtige Sachen. Und ich will jetzt nicht sagen, so geht es mir auch ein bisschen, aber so, ich verstehe die Beweggründe dahinter. Also ich sehe da schon eine ähnliche Entwicklung, wie es zum Beispiel in der Biobranche gab. Ich hoffe, dass es dahin gehen wird, dass halt Leute tatsächlich da auch ein bisschen mehr Augenmerk drauflegen werden und dass es dann halt auch breitenwirksam wird.
Ich hab schon alles, ich will noch mehr. Oh, oh. Alles hat endlich, jetzt muss was Neues her. Nach dem Angebot ersaufen, mit um Sonderposten raufen. Hab die Verse Kredite laufen, oh, es geht mir gut.
Schenklage toll.
Was findest du denn besonders toll hier?
Dass es halt eben hier Sachen gibt, zum Beispiel für Menschen, die kein Geld haben und vielleicht für ihre Kinder dann hierher kommen können und vielleicht ein paar Sachen holen können, Klamotten und so, dass sie nicht nackig zur Schule müssen.
Ja, wenn Arme sich das überhaupt leisten können.
Die beiden 9-Jährigen Melina und Arek zeigen stolz auf die Kinder-DVDs, die sie in einer großen Kramkiste entdeckt haben. Sie kommen regelmäßig in den Nachbarschaftsladen in Berlin-Friedrichshain, in dem es alles umsonst gibt. Die Bücherregale reichen bis unter die Decke. In der Ecke mit den Haushaltsgegenständen stapeln sich Teller, Gläser, Kinderkleidung. Es riecht wie in einem typischen Second-Hand-Laden. Nur das Konzept ist ein anderes, erklärt Robert, der den Trägerverein gegründet hat.
Also eigentlich ist es ein total einfaches Konzept. Menschen, die Dinge haben, die noch gut verwendbar sind, aber sie selber nicht mehr brauchen. Die bringen die Dinge hierher. Und andere Menschen, die die Sachen brauchen, können sie einfach mitnehmen. Und das ist halt für uns wichtig, dass tatsächlich es auch bedingungslos ist. Also es ist nicht davon abhängig, ob jemand etwas gebracht hat, ob er etwas mitnehmen darf. Oder es ist auch nicht so, dass jemand, wenn jemand viel gebracht hat, dass er dann mehr mitnehmen darf, sondern alle Menschen dürfen gleich viel mitnehmen. Wir haben eine Regel, unsere Fünf-Teile-Regel, die dient einerseits dazu, dass eben nicht Leute einfach den Laden leer räumen, weil sie das vielleicht irgendwie verkaufen wollen. Und zum anderen dazu, dass Menschen eben das hier nicht mit einem, ja, ich sag mal, 0-Euro-Schnäppchenparadies verwechseln, sondern sich halt überlegen, was brauche ich, ja, und nicht einfach nur etwas mitnehmen, weil es gerade nichts kostet.
Das basiert ja trotzdem einfach auch auf Vertrauen hier, ne? Ihr steht jetzt nicht immer daneben und guckt in die Tüten, wie viele Teile drin sind. Funktioniert das gut?
Ich denke, es funktioniert ganz gut. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die das irgendwie versuchen zu missbrauchen und die dann irgendwie anfangen, Taschen irgendwie versuchen vollzustopfen und dann sagen wir einfach, dass das nicht geht. Aber letztlich funktioniert es, weil bei den meisten Dingen wird einfach mehr gebracht als mitgenommen, im Zweifelsfall sogar. Sodass wir also bei Bekleidung hin und wieder eben schauen müssen, dass wir einfach mal die Kleiderständer durchsortieren und das, wo wir meinen, dass es dann vielleicht doch den Qualitätsansprüchen nicht mehr genügt, dass wir das einfach rausnehmen und zur Altkleidersammlung geben.
Und es kann jeder kommen, ne? Also da muss man jetzt nicht prekär beschäftigt sein oder wenig Geld nachweisen können, sondern es kann jeder kommen.
Es kann jeder kommen und das ist für uns auch ein sehr wichtiger Punkt, weil also zum einen ist es, finde ich, eine Diskriminierung von Menschen, wenn sie erstmal nachweisen müssten, dass sie eben bedürftig sind. Das finde ich einfach unmenschlich. Und zum anderen soll das eben auch keine Sozialstation sein, wo eben die Reichen kommen und etwas bringen, damit die Armen ein Almosen empfangen, sondern ja, es soll also idealerweise ein Austausch zwischen Gleichen sein, vielfach auch zu beobachten. Menschen nehmen Bekleidung mit und bringen sie dann später wieder, weil sie einfach meinen, okay, das habe ich jetzt eine Zeit lang getragen und jetzt suche ich mir was anderes aus und nutze das quasi als Kleiderschrank hier.
Nehmt ihr wieder Sachen an?
Ja.
Ja, weil letztes Mal war so voll, da wurde das abgedeckt.
Ach so. Okay.
Schon eine Weile her.
Ja.
Aber kann man wieder bringen?
Ja.
Okay.
Robert steckt sein geschnürtes Piratenhemd tiefer in die Hose. Auch das hat er aus dem Schenkladen und nimmt an einer Tasse grünem Tee. Der 50-jährige Computerfachmann hilft hier an 1 bis 2 Nachmittagen pro Woche unentgeltlich aus. Um die Miete zu bezahlen, ist der Verein auf Spenden angewiesen. Ähnlich wie in Leihläden, in denen man sich zum Beispiel eine Bohrmaschine borgen kann, statt sie zu kaufen, geht hier kein Geld über die Ladentheke. Im Unterschied zum Konzept der Share Economy geht es in Umsonstläden wie diesem aber ums bedingungslose Teilen. Als Gegenentwurf zu aktuellen Wirtschaftsmodellen taugt das nur bedingt, räumt Robert ein. Mehr als Utopie. Zu groß ist die Abhängigkeit von dem, was andere produzieren. Aber das ließe sich ja ändern.
Es gab hier eine Nähgruppe, die auch zum Ziel hatte, einfach so aus alten Klamotten sozusagen neue zu machen. Und die haben sich natürlich dann auch hier aus dem Fundus bedient. Wenn Menschen einfach sagen, okay, wir haben hier sozusagen vielleicht dann auch nicht mehr das Beste, nehmen es aber als Rohstoff, um quasi eine neue Produktion hier zu ermöglichen. Und das ist halt so ein Schritt, wo es dann eben mehr wird. Ja, und so, dass immer mehr Menschen die Möglichkeit bekommen, unabhängiger zu werden von der draußen existierenden Geldwirtschaft und dann eben auch nicht mehr vielleicht den ganzen Tag irgendwie normaler Erwerbsarbeit nachzugehen, sondern damit auch freie Zeit für andere Aktivitäten einfach ermöglicht wird.
Und warum braucht es diese Alternative?
Also die Alternative braucht es nach meiner Auffassung, weil unser Wirtschaftssystem an eine Grenze gekommen ist. Es wird gesagt, wir brauchen Wachstum. Ja, andererseits sehen wir schon allein in dem Laden, dass irgendwie ganz viel mehr da ist, als gebraucht wird, dass Dinge aussortiert werden, bevor sie irgendwie nicht mehr benutzt werden können, weil sie einfach kaputt sind. Und daher muss eigentlich, also finde ich, wenn wir eine Gesellschaft haben wollen, die nicht irgendwie die Ressourcen weiter plündert, dann brauchen wir einfach eine andere Basis, die ohne dieses Wirtschaftswachstum funktioniert. Und eigentlich dürfte es einen solchen Laden nicht geben, nach den marktwirtschaftlichen Gesetzen, weil eigentlich dürfte niemand Sachen vorbeibringen, weil eigentlich hat er nichts davon, wenn er Sachen vorbeibringt. Er bekommt nichts dafür, Das Erste, als ich von einem Umsonstladen gehört hatte, dachte irgendwie so, wieso sollte da jemand hingehen und Sachen hinbringen? Sie möchten, dass Dinge, die noch gut verwendungsfähig sind, die sie selber aber gerade jetzt nicht mehr brauchen, nicht weggeworfen werden, sondern weiterverwendet werden. Und das macht mir eigentlich die Hoffnung, dass ein Umsonstladen, wie eben auch der Schenkladen hier, tatsächlich eine Keimzelle einer neuen Gesellschaft sein kann.
Weniger ist genug. Bewusst leben ohne Geld. Das war das Wochenendjournal. Ich bin Sarah Zerback und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Sie hörten eine Wiederholung des Wochenendjournals vom 30. April 2016. Nach den Nachrichten folgt Klassik, Pop etc. Heute am Mikrofon die Dirigentin Simone Young.